Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen, oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? In Kapitel 2, Vers 17, mit dem wir uns ein wenig ausführlicher befasst haben, unterscheidet Paulus seinen Dienst am Evangelium und den seiner Mitarbeiter von denen, die das Wort Gottes dazu missbrauchten, damit Profit zu machen. Ich lese uns diesen 17. Vers noch einmal, damit wir ein bisschen den Zusammenhang vor Augen haben. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 17. Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Es war solchen, die Zugang hatten zu der Gemeinde in Korinth, gelungen, einen Teil der Gemeinde negativ zu beeinflussen, lehrmäßig negativ zu beeinflussen und sie dem Apostel Paulus zu entfremden. Dadurch, dass sie Misstrauen ihm gegenüber in ihre Herzen säten. Und von daher musste Paulus davon ausgehen, dass seine Worte von einigen Gliedern der Gemeinde missverstanden wurden. Was er auch sagte, einige, und das war ihm klar, würden es bösartig deuten. Und so hatte er ihnen bereits geschrieben, dass er seinen Plan, sie zu besuchen, nicht leichtfertig aus egoistischen Gründen geändert hatte, sondern mit Rücksicht auf die kritische Situation in der Gemeinde. Er wollte sie schonen und war darum nicht nach Korinth gekommen. Und darüber ruft er Gott zum Zeugen an und fügt sofort hinzu, um Missverständnisse zu vermeiden: Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben. Das heißt also, nicht, dass wir euch übervormunden wollten oder euch gar kontrollieren wollten, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Kapitel 1, Vers 24. Das zeigt also die ganze Situation, die Reaktion des Apostels Paulus auf die Verleumdungen. Das zeigt den tiefen Schaden, der in der Gemeinde zu Korinth entstanden war, und den tiefen Graben zwischen einigen und dem Apostel Paulus. Welch einen großen Schaden können doch falsche Lehren in der Gemeinde Jesu anrichten und welch ein Unheil böse Zungen. Und so sah Paulus sich gezwungen, klarzumachen, dass es ihm bei seinen Feststellungen in Vers 17, den ich uns gerade noch einmal gelesen habe, nicht darum ging, sich selbst zu profilieren und zu beweihräuchern. Er hat es doch wirklich nicht nötig, sich selbst zu empfehlen, und war auch in seinem Dienst als Apostel nicht von irgendwelchen Empfehlungsbriefen abhängig. Sie selbst, die Korinther, waren ja sein Empfehlungsbrief. Und darum geht es hier in den ersten Versen von Kapitel 3. Fangen wir denn abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Mit diesem Thema, was war denn Empfehlungsbrief für den Apostel Paulus, nämlich die Korinther selbst, wollen wir uns demnächst befassen, in der nächsten Predigt, also über diesen Abschnitt. Heute wollen wir noch einmal darauf zurückkommen, was wir eingangs bei der Betrachtung dieses Briefes bereits gesagt haben, nämlich dass Paulus in diesem Brief sehr viel von sich selbst redet, nicht weil er etwas Besonderes darstellen wollte, sondern um des Evangeliums willen und der Gemeinde Jesu willen. Es geht uns heute also nicht um die Frage, mit welchem Argument weist Paulus die bösartigen Unterstellungen seiner Widersacher ab, sondern warum lässt Paulus sich denn überhaupt auf diese Anschuldigungen, auf diese Vorwürfe und Verleumdungen ein? Wäre es nicht besser gewesen, alles auf sich beruhen zu lassen, all diese unerquicklichen Dinge Gott zu überlassen und zu schweigen, in dem Glauben, dass Gott sich seiner Sache annehmen würde? Denn seine Lauterkeit in Christus, von der er ja spricht, in Kapitel 2, Vers 17, seine Lauterkeit, die Echtheit und Selbstlosigkeit des Apostels Paulus waren doch über jeden Zweifel erhaben. Er hätte es doch nicht nötig gehabt, sich zu verteidigen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Warum kümmert sich der Apostel Paulus überhaupt noch um eine Gemeinde, die ihn so sehr enttäuscht hatte und von der ein Teil nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte? Was veranlasste ihn dazu? Nun, Eigennutz war es ganz bestimmt nicht, doch was war es denn? Paulus war ein Apostel, dem es als solchem darum zu tun war, durch die Kraft des Evangeliums Gemeinden ins Leben zu rufen. Er schreibt im Brief an die Römer, Kapitel 1, Vers 5, durch ihn, nämlich durch Christus, haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, das heißt also unter den Nichtjuden. Paulus hatte ja diesen speziellen Auftrag der Verkündigung des Evangeliums unter den Heiden, unter den Nichtjuden. Petrus wandte sich mehr an die Juden selbst, obwohl Paulus das auch nicht vernachlässigt hat. Er ging ja zunächst einmal in die Synagogen hinein und predigte dort das Evangelium, machte deutlich, dass das, was im Alten Testament geschrieben steht, in Christus Jesus seine Erfüllung gefunden hat. Aber dann war es seine spezielle, besondere Aufgabe, auch unter den Nichtjuden das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu verkündigen. Darum ging es ihm also in seinem Dienst als Apostel unter den Heiden, unter den Nichtjuden, den Gehorsam des Glaubens, so nennt er das hier. Hier wird also der Glaube an Christus als Gehorsam bezeichnet, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. In Kapitel 15 des Römerbriefes kommt er noch einmal darauf zurück. Ich lese uns einmal die Verse, Kapitel 15 im Römerbrief von Vers 14 an. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, sodass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden, also unter den Nichtjuden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, also zum Gehorsam des Glaubens zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, Jesaja 52, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Als solcher wusste er sich vor Gott, den Gemeinden gegenüber, verantwortlich. Als solcher, als einer, der dieses Apostelamt von Gott selbst empfangen hatte durch Jesus Christus und Christus zu verkündigen, besonders unter den Heiden. Als solcher sah er sich vor Gott, den Gemeinden gegenüber, verantwortlich, sie weiterhin im Glauben an Christus zu festigen. Und darum besuchte er die Gemeinden, die durch seinen Dienst am Evangelium entstanden waren. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, dass er folgende Worte an seinen Mitarbeiter Barnabas richtete, zu Beginn der zweiten Missionsreise, die er und die sie unternommen haben. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Also er hatte dort das Evangelium verkündigt, Menschen waren zum Glauben gekommen, Gemeinde Jesu war entstanden und nun wollte er zusammen mit Barnabas noch einmal diese Gemeinde besuchen, um zu sehen, wie es um sie steht, so sagt er hier. Das heißt, er interessierte sich auch weiterhin für das Wohlergehen dieser Gemeinden, dieser Gläubigen. Er kümmerte sich auch weiterhin darum. Er konnte sie nicht einfach sich selbst überlassen. Er trug für alle Gemeinden Sorge, wie er in 2. Korinther Kapitel 11 schreibt. Für alle Gemeinden Sorge. Das war sein spezieller Auftrag als Apostel. Es war ihm das kostbare Gut, nämlich die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen, von Gott anvertraut worden. Und er wusste, dass das geistliche Wohl und ewige Heil davon abhing, dass die Gemeinden sich immer wieder aufs Neue auf dieses Evangelium im Glauben einließen und nicht den trügerischen Lehren falscher Lehrer anheimfielen. Er sagt ja, wir haben es gerade gehört, in Römer Kapitel 15, dass er sie daran erinnerte, an Wahrheiten, die sie ja schon kannten. Das ist sehr, sehr wichtig im Blick auf die Unterweisung der Gemeinde Jesu, dass sie immer wieder die einzelnen Gläubigen, obwohl sie bestimmte Wahrheiten schon oft gehört haben und auch in der Lage sind, wie er den römischen Christen schreibt, sich untereinander zu ermahnen, dass er sie immer wieder daran erinnerte und dass das auch in unserer Zeit immer wieder geschieht. Petrus spricht davon, er will erinnern an Wahrheiten, die sie längst kannten. Und Paulus sagt an anderer Stelle in seinem Brief an die Philipper, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Darum ging es ihm also, dass die Geschwister im Glauben tiefer und fester gegründet würden. Nicht dadurch, dass er nun neue Lehren brachte, wollte er sie weiterbringen auf ein höheres Level stellen, sondern indem er sie immer wieder daran erinnerte, was Gott in Christus Jesus für sie getan hatte. Und auch die anderen Wahrheiten, die damit zusammenhingen. Erinnerung ist für die Gemeinde Jesu etwas sehr, sehr Wichtiges und Wesentliches. Immer wieder aufs Neue das alte Evangelium zu hören, sich darüber zu freuen, das ist es, worauf es ankommt. Darum ermahnte er auch seinen geistlichen Sohn Timotheus dazu, in einem guten Lebenswandel und in der heilsamen Lehre des Evangeliums zu beharren und dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus zu verkündigen. Und in diesem Evangelium war für Timotheus selbst und für alle, die es bereitwillig im Glauben aufnahmen, das ewige Heil begründet. Ich lese dazu einmal einige Worte aus dem 1. Timotheusbrief, den Paulus an seinen geistlichen Sohn und Schüler Timotheus gerichtet hatte. 1. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 13 an. Da ermahnt Paulus Timotheus dazu, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen. Und in diesem Wort Ermahnen steckt auch gleichzeitig das Wort Trösten. Also, mit Vorlesen, mit Ermahnen, Trösten, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Also für dich selbst liegt in diesem Evangelium das Heil. Und auch für diejenigen, die dich hören, die dieses Evangelium bereitwillig aufnehmen, sich damit eins machen im Glauben. Dieses Evangelium und dasselbe zu lehren, bezeichnet Paulus in seinen Briefen an Timotheus als anvertrautes Gut. Also nicht nur der Inhalt des Evangeliums, sondern auch das Lehren des Evangeliums wird von Paulus als anvertrautes Gut bezeichnet. Und dieses Gut, von dem Paulus spricht, ist ein Bild für eine Kostbarkeit, die jemandem zur sicheren Aufbewahrung anvertraut wurde. Diese Bewahrung galt in der antiken Gesellschaft, wie ich las, als die höchste heilige Verpflichtung. Das war also ein Bild, das man kannte in der damaligen Welt. Jemandem wurde eine besondere Kostbarkeit zur Aufbewahrung anvertraut. Und dieser war dann eben dafür verantwortlich, dass diese Kostbarkeit auch bewahrt blieb. Und dieses Bild gebraucht der Apostel Paulus hier für das Evangelium, auch für das Lehren des Evangeliums. Das war das anvertraute Gut, so nennt er es hier in seinen Briefen an Timotheus. Also darin lag eine große, eine heilige Verpflichtung für Paulus selbst und auch für Timotheus und für alle, die dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Glauben schenkten. Dieses wunderbare Gut, kostbare, göttliche Gut zu bewahren, eine heilige Verpflichtung. Hätte Paulus sich von der Verantwortung Gott und der Gemeinde gegenüber gelöst, sich von der Gemeinde in Korinth abgewandt, hätte er sich nicht mehr um sie gekümmert, so hätte er sich gegenüber seinem Herrn und der Gemeinde schuldig gemacht. Das ist also der Grund dafür, warum Paulus sich immer noch um diese Gemeinden kümmerte, besonders um die Gemeinde zu Korinth, die ihn so tief enttäuscht hatte. Er wusste sich verantwortlich seinem Gott gegenüber und der Gemeinde Jesu gegenüber. Er konnte sie nicht einfach im Stich lassen. Er konnte sich nicht einfach zurückziehen und sagen, macht, was ihr wollt, ich gehe meinen eigenen Weg. Sondern er kümmerte sich in großer Liebe und Treue weiterhin um die Geschwister in Korinth. Ähnlich sehen wir das auch beim Propheten Samuel. 1. Samuel, Kapitel 8, da lesen wir, wie das Volk Israel seinen Unmut kundtat über die Situation in der damaligen Zeit, und sie wollten einen König haben, einen König wie alle anderen Nationen auch. Immer ein Hang gewesen im Volk Israel, genau so zu sein wie die anderen Nationen. Ja? statt seinem Gott zu vertrauen, ihn als König, als alleinigen König zu akzeptieren, auch durch den Dienst des Propheten Samuel, das war nicht ihr Ding. Sie wollten einen König haben, wie die anderen Heidenvölker das auch hatten. Und Samuel war gar nicht davon erbaut, als er das hörte. Im Gegenteil, er war zutiefst getroffen, es traf ihn auch ganz persönlich. Sie sagten, du bist alt, deine Söhne gehen verkehrte Wege, und wir wollen jetzt auch einen König haben, wie die Heidenvölker auch. Das missfiel Samuel, so heißt es, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Gott gibt also nachher. Er lässt ihnen ihren Willen. Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, Samuel, es geht nicht um dich. Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Was bedeutete das nun für Samuel? Konnte er sich jetzt einfach zurückziehen aus seiner Verantwortung diesem Volk gegenüber? Wäre das richtig gewesen? Vielleicht aus einer inneren Verbitterung oder Verletzung heraus? Aber Gott hatte ihm ja klar und deutlich, unmissverständlich kundgetan, es geht nicht um dich, Samuel. Es geht um mich, es geht um meine Sache, um meinen Weg mit diesem Volk. Was tat Samuel? Es heißt in Kapitel 12, Vers 23, dass er zum Volk sagte, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Er bleibt diesem Volk treu, er will für dieses Volk weiterhin beten, er will dieses Volk weiterhin unterrichten und lehren in den guten und richtigen Wegen Gottes. Und er sagt, wenn ich das nicht täte, dann würde ich mich schuldig machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren und den guten und richtigen Weg zu weisen. An dem Herrn zu versündigen. Samuel hätte sich an Gott versündigt, wenn er sich hier zurückgezogen hätte und nicht weiter den Dienst am Volk Israel getan hätte. Und genauso war es hier auch beim Apostel Paulus. Paulus hätte sich versündigt gegen Gott, wenn er sich von den Korinthern zurückgezogen hätte und gesagt hätte, geht ihr euren Weg, ich gehe meinen Weg. Ja. Sondern er kümmert sich weiter um sie. Das war auch der tiefste Grund dafür, dass Paulus zu allen Anschuldigungen nicht schwieg, sondern dazu Stellung nahm. Es ging nicht mehr um Paulus, sondern es ging um die Verherrlichung Gottes, um den Willen Gottes, um die Verantwortung vor Gott und um das geistliche Wohl der Gemeinde Jesu. Darum hat er nicht geschwiegen, darum hat er sich hier geäußert zu den Anschuldigungen. Die Vertrauenswürdigkeit des Apostels Paulus und die Ausrichtung des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus hingen eng zusammen. Das konnte man nicht voneinander trennen. Es ging ihm um die geistliche Existenz der Gemeinde, für die er sich vor Gott verantwortlich wusste. Und auch Rückschläge in der geistlichen Entwicklung der Gemeinde konnten ihn nicht dazu veranlassen, der Gemeinde zu Korinth seine Treue aufzukündigen, ihr den Rücken zuzukehren. Enttäuschungen zu ertragen gehörte für ihn zu den Leiden seines apostolischen Dienstes. Und darin war sein Herr und sein Meister, unser Herr Jesus Christus, ihm das große Vorbild. Was musste Herr Jesus alles aushalten im Umgang mit seinen Jüngern? Wie tief haben sie ihn immer wieder enttäuscht, verstanden ihn nicht, missverstanden ihn. Bis dahin, dass ein Petrus ihn verleugnete. Und doch hielt er ihnen die Treue. So heißt es in Johannes Kapitel 13, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende. Er hörte nicht auf, sie zu lieben, sie zu tragen in großer Geduld. Es war das große Vorbild eines Apostels Paulus, auch unser Vorbild, aber nicht in erster Linie, und das betonen wir ja immer wieder, ist der Herr Jesus unser Vorbild, sondern er ist in erster Linie unser Stellvertreter. Diese Geduld, von der wir ja vorhin auch im einleitenden Gebet hier gehört haben, dass wir sie nicht in uns selbst haben, diese Geduld haben wir ausschließlich in Christus. Er ist unsere Geduld. Das ist auch enthalten in der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Er ist unsere Geduld. Er ist all das, was wir von Hause aus, von Natur aus nicht haben. Das haben wir in Christus schon vollbracht in der Glaubensgerechtigkeit und auch als Wirkung des Heiligen Geistes in unserem täglichen Leben. Wir rechnen mit ihm. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Alles, was wir brauchen, um Gott zu verherrlichen, um ihm zu gefallen. Und dazu gehört auch ganz besonders das Ausharren und die Geduld, das Tragen der anderen. Das haben wir alles in Christus, unserem Weinstock. Nicht, wie schon gesagt, in uns selbst. Auch Paulus hatte das nicht in sich selbst, sondern nur in Christus. Das betont er ja immer wieder. Auch wir, ein jeder Einzelne unter uns, tragen ein Stück weit Verantwortung für diejenigen, die uns der Herr anvertraut hat. Für sie zu beten und ihnen das Evangelium zu bezeugen. Und wir sollten uns immer wieder einmal die Frage vorlegen, für wen trage ich denn Verantwortung? Ich ganz persönlich. Für wen trage ich persönlich Verantwortung? Und mit Sicherheit beginnt es zu Hause, in unserer Familie. Die Ehe und Familie ist, wie einer unserer Brüder es immer wieder zu betonen pflegt, die kleinste Zelle unserer Gesellschaft. Ist auch die kleinste Zelle hier unserer Gemeinde. Ehe, Familie, da beginnt es. Nicht wahr? Was wir zu Hause sind, das sind wir auch hier in der Gemeinde. Nichts anderes. Da beginnt es. Da tragen wir zuallererst Verantwortung. Und zwar nicht aus dieser natürlichen Verbindung heraus, die ja einfach gegeben ist, ja? Fleisch und Blut, sondern vor Gott. Und von Gott her haben wir diesen Auftrag, uns in erster Linie um unsere Ehe und Familie zu kümmern. Dann auch, wir ziehen den Kreis weiter, ist unsere Gemeinde für uns ein Feld der Verantwortung. Und in dieser Verantwortung dürfen wir uns nicht entziehen. Darüber hinaus sind es weitere Kontakte, die wir unterhalten. Menschen in unserer Verwandtschaft und Bekanntschaft. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott diejenigen aufs Herz legen lassen, für die wir verantwortlich oder mitverantwortlich sind. Vielleicht für immer, bis an unser Lebensende, bis wir hier mal die Augen schließen. Oder aber zumindest für eine bestimmte Zeit. Und auch dann, wenn wir Enttäuschungen an ihnen erleben, so wie wir auch andere immer wieder mal enttäuscht haben, bewusst oder unbewusst. Da, wo wir Enttäuschungen erleben, sollten wir uns ihnen nicht eigenmächtig entziehen. Wir dürfen nicht einfach sagen. Wir sollten versuchen, soweit es an uns liegt und es ist möglich, hier und da doch Kontakte auch aufrecht zu erhalten. Nicht immer ist das möglich, aber es ist auch hier und da möglich. Und wo es nötig ist, da können wir uns auch auf dieser Grundlage, auf dieser Basis einmal äußern zu ungerechtfertigten Anschuldigungen, wie Paulus das hier getan hat. Gemeinde Jesu ist ja niemals eine ideale Gemeinde, eine perfekte Gemeinde. Lassen wir uns immer wieder zeigen, für wen wir also in der Liebe Christi verantwortlich sind. Vor allen Dingen Lasst uns dafür beten, dass das Evangelium von der Gerechtigkeit durch den Glauben klar und rein, unvermischt mit schädlichen Elementen verkündigt wird. Und so tragen wir mit dazu bei, dass uns von Gott anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, zu bewahren. Denke und sage bitte nicht, das ist nicht meine Verantwortung. Das sollte keiner unter uns denken. Als ein Evangelist einmal jemandem die Frage stellte, ob er ein Christ sei, da rief der Mann wütend, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Antwort, das ist meine Angelegenheit. Was wäre das für ein Segen, wenn jeder Einzelne unter uns ganz neu zu dieser Überzeugung käme? Auch ich trage Verantwortung, das ist auch meine Angelegenheit. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jedem Einzelnen von uns Verantwortung übergeben hast, Menschen anvertraut hast, für die wir Verantwortung tragen. Vor dir, das ist ganz wichtig, in Christus Jesus vor dir. Gib uns Gnade dazu, das auch wahrzunehmen, uns dem immer wieder zu stellen und nicht vorschnell irgendwelche Brücken abzubrechen. Wir bitten dich herzlich darum. Amen. Amen.